Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Ja, diesen Podcast zu machen, das stellt uns tatsächlich so ein bisschen vor Herausforderungen. Und zwar habe ich ungefähr vor einem halben Jahr schon das erste Mal Johannes Herden von MTV News gefragt, ob er nicht Bock hätte, bei uns mit dem Podcast zu sein, so ein bisschen podcastübergreifend, weil die Jungs von MTV News machen ja quasi den ersten Mountainbike-Podcast, und zwar Pokal oder Spital. Aber irgendwie hat sich's nie so richtig ausgegangen. Und dann haben wir uns mal zusammen telefoniert und eine Folge aufgenommen. Die war aber dann leider so schlecht von der Qualität, dass wir uns beide dazu entschlossen haben, die eben nicht zu veröffentlichen und eine neue aufzunehmen. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir fast wieder vor genau den gleichen Schwierigkeiten stehen. Johannes ist zwar diesmal zu Hause bei sich im Büro, aber ich sitze halt irgendwo in Schottland, gerade noch in meinem gemieteten Haus. Und jetzt bin ich aber mittlerweile ins Auto umgezogen, damit ich hier überhaupt irgendein Telefonsignal habe. Aber ich freue mich, dass wir es jetzt endlich hinkriegen, Johannes, und uns unterhalten können.
Ja, einen wunderschönen guten Abend nach Schottland in dein Auto, Tobi.
Ja, es ist wunderbar hier, ja. Es ist bestimmt genauso kuschelig wie bei dir. Du hast mir gerade schon ein Bild von dir geschickt, und hinter deinem Rechner ist ein riesiger Whisky-Schrank. Von daher hast du, glaube ich, gerade ein bisschen angenehmer. Ich friere mir hier schon so ein bisschen den Arsch ab und sitze hier seit 10 Minuten.
Ja, dann werden wir mal sehen, wie lange du aushältst.
Genau, es könnte eine sehr kurze Episode werden, wenn ich halt irgendwann einfach hier eingefroren bin. Aber wir machen doch alles, damit das hier funktioniert. Genau, die meisten Leute kennen dich ja tatsächlich schon. Und zwar bist du schon seit ganz vielen Jahren bei MTV News. Bist Redakteur und mittlerweile machst du ja noch viel mehr wie nur dort schreiben. Wie genau bist du eigentlich da hingekommen?
Das ist schon eine ganze Weile her. Ich bin über einen damaligen Schulfreund, der auch mittlerweile im Bike-Business recht fest verankert ist, mit einer Fahrtechnikschule und diversen weiteren YouTube-Projekten. Marc Brodesser heißt er, den kennt ihr vielleicht auch. Mit dem bin ich zur Schule gegangen im Bergischen Land und über ihn auch zum Biken gekommen, als er irgendwann mal mit einem Bike abends zur Party kam, und das war sein Dirtrad damals mit einer, das weiß ich noch, mit einer RockShox Judy XC vorne drin, und er ist da rumgedroppt, irgendwelche Stufen runter, und mich hat das nachhaltig beeindruckt. Das war, ja, wie gesagt, 2001, das heißt, ich war so 15, 16 rum, und das war super cool, und seitdem bin ich dann irgendwie auf dem Trip gewesen, mit ihm ein bisschen mitzukommen, und wir sind dann überall irgendwelche Treppen runtergesprungen, drunter gefahren, und er hatte auf MTB News irgendwann Bilder von seinen Aktionen gepostet und hatte mir den Link geschickt, und ich habe mich daraufhin sofort angemeldet, weil das so eine komplett neue Welt war. Wie gesagt, 2001, da war noch nichts mit sozialen Netzwerken oder so, und deswegen war MTB News sehr neu, und deswegen, ja, bin ich als Leser und User seit 2001 dabei.
Und du kommst eigentlich aus der Nähe von Köln, oder?
Also genau, aus Overath, ja.
Aus Overath. Und Marc kommt auch von dort, oder?
Genau, gleiche Stadt.
Und ich komme ja da quasi auch so ein bisschen aus der Ecke, so ungefähr 20 Kilometer weiter Richtung Ruhrpott hoch. Mhm. Aber wo seid denn ihr damals immer gefahren, oder wo hat eure Karriere angefangen?
Das war auch direkt in Overath. Also wir sind vor allem die ersten Jahre primär im Skatepark unterwegs gewesen und sind irgendwelche Rampen gesprungen, weil das, ja, wir sind Singlespeed gefahren, das waren halt Dirt-Räder mit 100 bis 120 mm Federweg vorne, wir hatten nur eine Bremse, damit war es echt schwierig, wirklich irgendwie Trails zu fahren. Sind aber dann, als der Bikepark Winterberg irgendwann aufgemacht hat, auch irgendwann in den Bikepark gefahren. Das war als Schüler damals auch noch so eine Sache, mit Bus und Bahn tatsächlich dahin zu fahren. Also wir waren 4 Stunden, glaube ich, pro Strecke unterwegs.
Das ist ja mega am Arsch der Welt auch so.
Also, ja, das ist, also...
Wart ihr vorher auch öfters in Willingen, oder war Winterberg so das Erste, wo ihr wart?
Für mich war Winterberg tatsächlich das Erste. Mit Willingen hatte ich damals noch ganz wenig Berührungspunkte. Wir sind eigentlich immer direkt nach Winterberg gefahren, und ja, dafür dann halt extra Stollenreifen draufgebaut und eine Vorderradbremse dran, damit wir irgendwie klarkamen. Und meine erste Tour bin ich erst sehr, sehr, sehr viele Jahre später gefahren. Das ist immer noch ein amüsantes Erlebnis bzw. eine amüsante Erzählung für manche Leute, wenn die drüber reden, dass ich 7 Jahre schon auf dem Mountainbike unterwegs war und nach 7 Jahren meine allererste Tour gefahren bin.
Und ansonsten also klingt immer nur durch einen Skatepark geschreddet.
Ja, Overrattler Skatepark, da waren wir dann quasi die Locals und haben wirklich alle Skateparks in der Umgebung auch abgecheckt mit Bus und Bahn. Also egal, ob in Köln-Kalk, in Solingen, in Wuppertal. Es gab damals noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in Wuppertal in der alten Wicked Woods Halle gab es einmal im Monat ein Biker-Treff quasi. Die fanden Mountainbiker und BMXer nicht so cool und haben aber irgendwann gesagt, weil so viele Leute angefragt hatten, ob sie mal fahren dürften, dann haben sie zu einer sehr jugendfreundlichen Zeit, das war glaube ich Freitagabend, haben sie tatsächlich die Halle von, ich glaube, 22 Uhr bis 3 Uhr aufgemacht. Und dann sind wir mit dem Auto, also wir waren dann irgendwie die ersten Mal dann 18, wir sind mit dem Auto dann nach Wuppertal gefahren und sind halt von 22 Uhr bis 3 Uhr halt in der Halle gekesselt und waren dann irgendwie um 4, um 5 halt zu Hause. Also das war, gab es glaube ich einmal im Monat, das war ziemlich cool.
Nächster Tag in Schule.
Oder ja, es war glaube ich am Wochenende netterweise, also ja. Das haben sie dann schon realisiert, dass das eine bessere Variante war.
Ja, ich war da tatsächlich auch mal irgendwann. Ich glaube, ich war auch zweimal zu diesen zu diesen Treffen dort. Kann ich mich auch noch daran erinnern, dass das immer mega spät war. Und ich musste dann halt immer noch, ich hatte eben noch keinen Führerschein und bin immer gefahren worden. Und dann sind wir irgendwie ewig lang, von dort aus geht's nur über Land zurück, da wo ich aufgewachsen bin. Von daher war das immer wild, ja. Und dann hast du dich halt irgendwann bei MTB News angemeldet. Und dann, wie ging es dann weiter?
Ich war irgendwann Moderator, natürlich im Dirt Street Bereich. Der war damals noch ein bisschen größer als heute, weil einfach Dirt Bike und Streeten und so, das war damals, was heißt damals? Ja, doch war damals eigentlich. Also wie gesagt, zwischen 2000 und 2007, irgendwie sowas, war es halt wirklich, wirklich groß.
Es gab doch diese verrückten Street Sessions in Köln.
Ja, zu der Zeit. Ganz genau. Die waren tatsächlich sehr verrückt, ja.
von denen, wie haben sie Katzekowski-Brüder?
Ja, die Dirt Flames, genau. Dirt Flames. Die Dirt Flames-Crew, ja. Die haben das irgendwie immer organisiert und haben es auch irgendwie immer hingekriegt, ein Fernsehteam einzuladen. Und dann gab es immer irgendwelche wilden Berichterstattungen auf RTL und WDR. Also das war schon immer ganz lustig. Da waren wir natürlich auch immer am Start, ja. Aber ja, zu deiner Frage, wie gesagt, ja, Moderator und dann habe ich halt viel rummoderiert und war selber im Forum aktiv und dann bin ich, glaube ich, 2007 das allererste Mal mit auf der Eurobike helfen gewesen für MTB News, habe also ein bisschen mitgefilmt, bisschen mitgeschrieben, bisschen Fotos gemacht und habe das dann weitergemacht während meines Studiums. Bis 2012 und seit 2012 bin ich Vollzeit dabei.
Seit 2012 schon.
Und jo, du bist also einer, auch schon 7 Jahre jetzt, ja.
Du bist einer von wie vielen Festangestellten bei MTB News?
Lass mich mal rechnen. Ich glaube, Festangestellte. Wir haben ja noch zwei Partnerplattformen, EMTB News und Rennrad News, und zusammen sind wir. Ich glaube, 7 oder 8 Festangestellte jetzt.
Ja, krass, ey. Das ist ja doch mittlerweile schon relativ viel, so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch viel abzudecken. Also gerade durch EMTB News und Rennrad News haben wir nochmal mehr gemacht in den letzten Jahren und das wird halt auch immer mehr.
Aber MTB News selber ist immer noch die größte Plattform, oder?
Ich gehe davon aus, also zumindest im deutschsprachigen Bereich, ja.
Ja, also jetzt auch von den dreien, die ihr da bespielt?
Ach so, ja, genau. Also gerade im Rennradbereich gibt es seit langer Zeit, also Rennrad News an sich gibt es schon auch viele, viele Jahre, aber der Newsbereich, der ist relativ stiefmütterlich behandelt worden eine ganz lange Zeit und jetzt haben wir da einen coolen neuen Chefredakteur seit, ich glaube, seit auch schon zweieinhalb Jahren, der Jan, der mega coole Artikel macht und den Newsbereich ziemlich auf Vordermann gebracht hat. Und deswegen, also das Forum, das lief schon immer ganz gut, das ist ziemlich gut besucht, aber der Newsbereich, der kommt halt jetzt seit 2 Jahren richtig. Und ja, aber insgesamt ist MTB News einfach auch von der Anzahl der Nutzer und der Leser auf jeden Fall von den 3 Plattformen am größten, ja.
Und was ist jetzt genau da dein Job oder deine Jobbezeichnung, die du da machst?
Ich bin Redaktionsleiter bei MTB News und kümmere mich um einerseits selber um Artikel, bin aber auch in erster Linie für Konzeption, Planung, auch ein bisschen Lektorat verantwortlich und ja, schaue, dass es läuft, dass wir genug Artikel immer haben, dass wir die Artikel entsprechend verteilen. Und ja, also es ist eine recht vielfältige Geschichte. Und
also viel auch im Hintergrund, so, was man...
Genau, also wir planen viele Aktionen und viele, viele Geschichten. Ich bin bei diversen Sachen, die wir jedes Jahr haben, dann auch immer mit dabei in der Planung. Auch was Events angeht, wie Eurobike, Sea Otter, Riva, aber auch die so andere Sachen. Wir haben ja zum Beispiel immer so eine Verlosung beziehungsweise so eine Weihnachtsaktion mit dem World Bicycle Relief zusammen. Das ist auch eine größere Aktion bei uns. Dann haben wir, ja, es gibt alle möglichen weiteren Aktionen noch, wo ich dann irgendwie, oder wo wir halt immer zusammen irgendwie mitplanen. Und wir haben zwar unsere festen Aufgabengebiete, aber jeder supportet eigentlich auch in anderen Bereichen ganz gut.
Ja. So, jetzt bist du quasi vom Dirtfahren, Streetfahren nach MTB News gekommen. Und oder das ist so deine Grundlage, wo du herkommst. Wenn man jetzt so auf deinen Instagram-Account schaut, dann sieht man, du machst jetzt mittlerweile auch viel anderes Zeug. Aber wie genau fährst du jetzt mittlerweile Rad? Also wie würdest du dich jetzt da beschreiben?
Also der Dirt-Teil hat tatsächlich relativ stark abgenommen, was einerseits daran liegt, dass ich im Wald grundsätzlich mehr Freude habe mittlerweile, andererseits aber auch an meinen Knieproblemen, die so harte Landungen auf Asphalt nicht mehr so gerne mögen.
Das Alter, gell?
Und ja. Es ist das Alter, ja.
Ich spüre es auch schon.
ja, also in erster Linie ich würde mich schon so im Trail-Bereich irgendwo verorten mit einem kleinen Hang zum Enduro fahren, wobei ich da explizit den Race-Bereich rausnehme. Ich bin zwar ein paar Mal die Trail-Trophy mitgefahren, bin aber jetzt eher weniger der Racer als vielmehr ich fahre halt gerne Touren, ich fahre auch gerne im Bikepark, bin aber auch gerne auf dem Rennrad unterwegs.
Ja, vor allen Dingen da habe ich jetzt, da hatten wir das letzte Mal schon ganz kurz das angerissen, beziehungsweise du hast gesagt, du hast was vor. Mittlerweile habe ich gesehen, was du vorhattest. Und muss halt sagen, sag mal, hackt's? Wie bist du auf die Idee gekommen? Also mal kurz, um das vielleicht, oder erzähl bitte kurz mal die Geschichte, was du gemacht hast, genau.
Also ich kam irgendwann auf die Idee, ich könnte für unsere Partnerseite auch jedes Jahr irgendwie einen coolen Artikel schreiben, und das ging letztes Jahr los, wo ich den Pommes-Essen-Artikel geschrieben habe, und da hatte ich mir in den Kopf gesetzt, fahre einfach von zu Hause ins nächste Nachbarland und isst dort Pommes, denn das Nachbarland waren die Niederlande oder sind die Niederlande das nächstgelegene hier, und das waren insgesamt 308 Kilometer. Und habe mir danach natürlich gesagt, es war halt brutal anstrengend. Ich hatte diverse technische Defekte, und kam viel zu spät zu Hause. Ja, ich habe tatsächlich auf die Pommes weitgehend verzichtet. Ich habe symbolisch dann mir zwar eine Pommes bestellt, habe auch, ich würde sagen, vielleicht 10, 15 Pommes gegessen. Aber da ich wusste, ich habe noch 160 Kilometer ungefähr Rückweg, habe ich gedacht, das kannst du damit
schön
echt nicht vereinbaren.
Mayo und so.
Ja, genau. Also ich habe vor allem gedacht, das war um das mal kurz so einen Ausflug dahin zu machen, ich bin nach Oldensaal gefahren und ich habe gedacht, ja, also da werden schon diverse Pommesbuden irgendwie sein in der Stadt. Und ich bin so lange durch die Stadt gefahren, bis ich irgendwann, also bestimmt eine halbe Stunde, bis ich wirklich eine Pommesbude gefunden habe. und habe im Endeffekt dann in einem Dönerladen einfach dann halt eine Pommes bestellt. Aber es musste halt sein für den Bericht, fürs Foto. Und genau, das war die 300er Tour. Und dann habe ich dieses Jahr, aber kam ich dann irgendwie doch auf die Idee, irgendwie muss man doch was anderes machen.
Hast du dir gedacht, dann hat sich 300 haben schon wehgetan, dann gucken wir mal, was noch mehr wehtut.
Ja, genau. Und dann habe ich halt nochmal gesagt, dann versuchen wir halt einfach mal 400 zu fahren. Und da ich wusste, dass die 300 schon extrem hart an der Grenze waren, was für mich so möglich war, habe ich das auch nicht wirklich herausposaunt. Auch als wir halt gesprochen hatten, habe ich das ja nur grob angerissen, ja, dass ich da ein Projekt plane und habe auch erst an dem Tag eigentlich dann wirklich das so ein bisschen verlauten lassen. Ja, ich fahre jetzt zu meinem geschätzten Kollegen Markus nach Berlin. Das ist auch der Markus, mit dem wir zusammen mit Moritz unseren Podcast machen. Und ja, dann war es klar, er hat gesagt, ja, wenn du herkommst, dann mach dich drauf gefasst, dass wir abends auf jeden Fall noch grillen. Und dann war es natürlich klar, dass die Tour halt für eine Bratwurst zu Markus hieß.
Ja.
Und dann bin ich halt die 400 Kilometer dahin gefahren.
Also ich habe es auf Instagram live verfolgt und ich fand es sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe auch schon mal ein paar längere Touren gemacht, aber bei weitem nicht so viel. Und meinen großen Respekt, ey. Das fand ich sehr, sehr gut.
Ja, danke. Es hat auch viel Spaß gemacht. Ich hatte zwar ab Kilometer 260 echt ganz schön heftige Knieprobleme auf der einen Seite durch eine Überlastung. Habe es dann aber durchgezogen, weil es mir wirklich irgendwie, ich kam mir sehr blöd vor, dann zu sagen, so, du hast jetzt hier bei 260 auf. Ich habe gedacht, du fährst mindestens die 340 dann. Ja, so habe ich nicht gedacht. Ich habe in 10 Kilometer Schritten gedacht eigentlich.
Ja.
Dann, und habe gesagt, du willst auf jeden Fall, willst du jetzt noch irgendwie diese 40 fahren, damit du zumindest mehr als diese 308 hast vom letzten Jahr. Und dann schaust du einfach mal und dann bist du aber auch schon fast irgendwie vor Potsdam und dann denkst du, ach komm, jetzt fährst du das irgendwie noch durch. Und das hat auch dann irgendwie gepasst. Aber es hat einiges an Vorbereitung gekostet, die ganze Tour. Und also es war,
wie gut hat die Bratwurst geschmeckt am Abend?
Boah, ich ehrlich gesagt, meine Geschmacksknospen wissen es nicht mehr. Ich habe aber tatsächlich danach, ich habe ein Bier getrunken, da habe ich mich tatsächlich drauf gefreut, auf beides. Das war tatsächlich meine Motivation der, keine Ahnung, letzten 100 Kilometer. Ich habe mich so wahnsinnig auf ein Bier und eine Bratwurst gefreut. Und ich habe ein Bier getrunken, eine Bratwurst gegessen und bin dann irgendwie auf das Sofa gehumpelt und bin eingeschlafen.
Ja.
Das, also da ging nicht mehr viel. Ich kam um 21 Uhr an, also ich bin um 2 Uhr losgefahren, um 21 Uhr angekommen. Also wirklich im Stockdunklen halt in der Nacht los und halt mit Abendanbruch angekommen. Und ja, also eine 500er wird es nicht geben. Das kann ich jetzt tatsächlich schon mit großer Gewissheit sagen, denn der Plan war immer so, irgendwas zu machen, was so in 24 Stunden halt funktioniert, also in einem Tag. Und da bin ich bei den 400ern jetzt schon recht ausgereizt.
Aber vielleicht können wir jetzt hier unsere Podcast-Leute und eure Podcast-Leute zusammenziehen und die motivieren dich dann nochmal gescheit. Und es ist natürlich auch so, wenn man jetzt, wenn du jetzt quasi mit wem mitfahren würdest, wärst du ja schneller unterwegs. Das heißt, du könntest auch die 500 an einem Tag schaffen. Alleine ist ja halt immer schwierig. Wenn man aber jetzt quasi so über Deutschland verteilt immer so ein paar Gruppen hat, hier, jetzt ist doch gerade dieser 2-Stunden-Rekord vom Marathon gefallen.
Ja.
Und so könnte man das ja quasi bei dir auch machen. Das wäre doch
mal. Ja, theoretisch schon, ja.
Ihr seid ja quasi so, ja, die MTB News Community. Und da werden sich aber Leute finden, die Bock haben, dich da nach in die 500 zu ziehen.
Ja, wir müssten es dann in die Rennrad-News-Community wahrscheinlich schieben, in dem Fall. Ja. Aber ja, aber theoretisch schon.
Ich möchte jetzt hier gar keinen Druck aufbauen. Aber
ich werde mal sehen. Also ich habe schon wieder ein paar Ideen, was ich noch machen könnte. Aber ich fürchte, nicht zuletzt aufgrund dieser Kniegeschichte, die ich hatte, die völlig aus dem Nichts kam, obwohl alles perfekt eingestellt war, da habe ich aktuell ein bisschen Respekt vor, dass es bei einer langen Distanz nochmal passiert und ich da wirklich irgendwann abbrechen muss und da habe ich keine Lust drauf. Ja. Aber wir werden mal sehen.
So, jetzt könnt ihr ja quasi die ganze Zeit so einen Quatsch machen. Also natürlich, ihr testet auch super viele Bikes und macht halt eigentlich alles, was so ein gutes Magazin ausmacht. Aber ihr könnt halt auch super viel Quatsch machen und könnt eure Community viel mehr einbinden. Wie siehst du denn so dieses Ja, online versus, versus Printmagazin. Also wo sind eure Vorteile, was sind aber vielleicht auch eure Nachteile, oder was ist da das Bessere oder was denkst du, wo wird's hingehen?
Na gut, ich arbeite halt für ein Online-Magazin, deswegen bin ich schon von Berufswegen her eher auf der Online-Seite, dass ich denke, dass das für mich persönlich das spannendere Medium ist. Allerdings muss ich sagen, ich bin insgesamt großer Print-Fan tatsächlich. Ganz generell gesagt, ich habe, keine Ahnung, immer noch 3, 4, 5 Magazine, die nichts mit Fahrradfahren zu tun haben, abonniert und finde das immer noch sehr schön, einfach ein Magazin in der Hand zu halten und zu lesen und denke, das ist so ein bisschen der Vorteil, man das reine Lesen in einem Magazin, das Blättern, du hast ein Layout, womit man grundsätzlich ein paar mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat, als wir die haben zum Beispiel. Aber ja, was sind die Vorteile? Nachteile ist halt überall wie normale Tageszeitung im Internet. Du bist halt bei News, bist du meistens ein bisschen schneller. Wir haben ein größeres Platzangebot natürlich. Das heißt, wir sind nicht so ultimativ auf eine bestimmte Seitenzahl oder eine Textlänge beschränkt. Wobei wir natürlich da auch diverse Vorgaben haben, aber das sind dann natürlich ganz andere irgendwie als die für ein Printmagazin. Ja.
Weil glaubst also, du, dass wie Print gesagt, tot ist?
Nö, Print ist nicht tot, das denke ich nicht. Also so genau stecke ich jetzt auch nicht drin, wie es aktuell bei den Zahlen aussieht, aber aktuell denke ich, ergänzt sich das weiterhin ganz okay und ja, den Rest wird man sehen. Aber grundsätzlich bin ich natürlich auch Fan von online und bin natürlich viel online unterwegs, von daher sehe ich da auch für uns hoffentlich noch eine gute Zukunft.
So, jetzt bist du natürlich, sind deine großen Hobbys neben Radfahren und Whisky trinken, aber auch Fotografie, wie man immer mal wieder sieht. Wie bist du dazu gekommen?
Da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Also die erste Spiegelreflexkamera, mit der ich Fahrradfotos gemacht habe, die hatte ich mir von meinem Vater ausgeliehen. Das war noch eine ganz reguläre Kamera ohne digital. Ich habe aber auch schon seit ganz, ganz frühen Bike-Jahren eine Canon PowerShot A610 gehabt. Ja, den Namen, genau, das war die A610. Die hatte ein Klappdisplay und natürlich irgendwie keinen riesen Sensor oder so. Aber mit dem konnte man schon viel experimentieren, weil man Belichtungszeit und Blende und so, das konnte man alles schon einstellen in der Kamera. Und das war so die erste Kamera, mit der ich experimentiert habe. Das war, denke ich, so 2003, 2004. Und irgendwann ging das halt so los. Ich habe mir die erste kleine Spiegelreflexkamera gekauft und dann wurde es eine größere und noch eine größere. Dann kamen Objektive dazu.
Canon oder Nikon?
Canon tatsächlich. Ja, du musst aber mittlerweile ja Canon, Nikon oder Sony oder Pentax oder Fuji sagen.
Ja, damals gab es ja quasi nur Canon oder Nikon.
Das stimmt.
Und das war, ja, ist ja im Grunde Philosophiefrage gewesen, was da das Beste war.
Ja, Canon, ich bin schon sehr auf Canon-Seite. Es liegt jetzt einfach dran, ich habe jetzt halt doch einige Objektive und ich habe auch keine Lust auf Adapterlösungen und deswegen ist aktuell die Canon-Geschichte für mich doch die sinnvollere, die fortzuführen. Also wir werden mal sehen, was kommt. Ich finde auch die Sony-Kameras aktuell schon ganz schön gut, gerade in puncto Autofokus, auch Bildqualität ist mega. Aber da müsste ich halt mit Adaptern arbeiten und meine aktuellen Kameras, da gibt es jetzt absolut keinen Grund, da irgendwie aus so kleinen oder vermeintlich kleinen Gründen zu wechseln und deswegen werden die so lange noch in Betrieb sein, bis die halt auseinanderfallen wahrscheinlich.
Ihr Canon hat ja jetzt quasi auch eine Spiegellose rausgebracht, wo du quasi, ich glaube, sogar die normalen Objektive, aber allerdings auch nur mit Adapter benutzen kannst. Vielleicht ist das ja eine Lösung. Es ist echt interessant, was sich da gerade tut, weil Sony bringt ja irgendwie jede zweite Woche eine neue Kamera rausgefühlt. Und
Ja, Canon ist da immer so ein bisschen hinterher. Aber ja, also ich habe auf die Mark IV, die ich aktuell benutze, die 5D Mark IV, da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Jahre drauf gewartet, bis die endlich irgendwann rauskam. Also es war Ewigkeiten angekündigt und sie kam und kam und kam nicht. Und ja, als sie kam, dann kam 3 Monate später die neueste von Sony, die halt alles direkt wieder besser konnte. und ja gut, aber wie gesagt, die Vierer, die funktioniert immer noch ganz gut.
Aber jetzt muss man auch sagen, ganz ehrlich, das Klacken von einem Vollformat oder von einem Spiegel von einer Vollformatkamera ist schon auch richtig geil.
Ist ein sehr schönes Geräusch, ja. Also vergleichbar zum schönen Narbengeräusch beim Fahrrad eigentlich. Das muss auch. Also so leise Narben sind ganz schön und gut, aber ich bin wahnsinnig Fan von der Industry 9 Narbe.
Wo man keine Klinge allein, mehr braucht, also, dann.
Ja, es ist halt so dieser wilde Wespenschwarm, den man da irgendwie hört. Das ist, also die letzten Brandon Samadak Videos, der fährt diese Narbe auch, da kann man das sehr, sehr gut mitbekommen. Ich glaube, das fünfte Raw-Video von ihm, 100 Seconds Raw von Brandon Samadak, da hörst du nur dieses, das ist schon, finde ich schon ganz schön, ja.
Was ist beim Fotografieren so dein liebstes Motiv?
Auch da will ich mich ungern festlegen, ehrlich gesagt.
Weil man sieht immer von dir ein bisschen was Natur, Fahrrad und aber auch, du machst halt relativ viel People.
Genau, also das ist so ungefähr so der Bereich. Also ich bin auch begeisterter Drohnenfotograf. Ich habe mir so eine Mavic Pro, DJI Mavic Pro geholt vor, keine Ahnung, 2 Jahren. Und gerade im Herbst hast du halt so tolles Licht und damit experimentiere ich ganz gern rum. Also die Landschaft und Naturgeschichten. Und dann mache ich aber vermehrt mit Menschen und Porträtgeschichten mache ich relativ viele im Moment, je nachdem, wie es irgendwie Zeit und Leute erlauben und Termine. Das macht mir Spaß, weil ich da bisher oder immer noch denke, dass ich da auch extrem viel lernen kann, weil ich es einfach lange nicht so viel gemacht habe wie Fahrradfotografie, aber von Jobwegen her bin ich natürlich auch sehr viel im Fahrradbereich unterwegs, also unterwegs Action, Produkte, Events.
Aber fotografierst du auch für MTV News selber?
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich mit ein paar anderen Jungs, unseren World Cup Experten Moritz und Gregor, die fotografieren halt ganz, ganz viel Race, aber auch viel Action und Produkte für Tests und Jens fotografiert noch viel von uns und ja, und die anderen fotografieren aber auch, also bei uns sind recht viele Fotografen insgesamt und das funktioniert deswegen ganz gut, weil wir halt ganz selten nur externe Fotografen brauchen, weil wir eigentlich alles selbst produzieren können. Das ist ganz gut. Und ja, also bei mir sind es hier vor Ort recht viel Produkt und auch ein paar Action-Geschichten. Und sonst bin ich halt auf diversen Events hinter Kamera. Also Eurobike, Sea Otter, Dirtmasters.
Und da hast du auch Bock, so den Weg von Boris zu gehen, also quasi vom Redakteur hin zum Fotografen? Oder?
Nee, also das... Mich reizt es definitiv, oder ich sag mal, der Vorteil ist, ich kann mich halt sehr viel ausprobieren in der Fotografie und habe aber trotzdem den coolen Job, den ich jetzt habe, den ich halt den ganzen Tag sonst machen kann. Und ich finde die Ergänzung halt super cool und ich finde es schön, dass der Fotobereich einen schönen Teil ausmacht von diesem Job, aber dafür sind mir die anderen Facetten des Jobs zu wichtig, als dass ich das aufgeben wollen würde. Mhm. Genau.
Jetzt haben wir natürlich schon viel über die Vorteile eines eures Online-Mediums quasi gesprochen, dass ihr die Crowd sehr gut einbinden könnt.
Ja.
Jetzt gibt es natürlich auch negative Sachen. Und zwar dadurch, dass ihr halt so eng in Kontakt mit euren Lesern seid, kommt dann natürlich auch immer wieder Feedback. Und vor allen Dingen in den Kommentarspalten sieht man ja immer mal wieder, dass das Feedback auch gar nicht mal so ganz gut ist.
Kommt auch vor. Warte, ich muss ganz kurz, ich schütte mir jetzt nämlich endlich mal hier ein Bier ein. Du hast ja auch schon Bier, habe ich gehört.
Ja, ich hoffe, du hast es nur von meinen Erzählungen gehört und nicht, dass ich mittlerweile anfange hier zu lallen, weil ich weiß nicht, meine Sprache wird ein bisschen unrunder. Und ich weiß nicht, ob es an der Kälte liegt hier bei mir im Auto oder ob es an dem Bier liegt, aber eins von beiden macht es auf alle Fälle gerade ein bisschen challenging hier.
Okay, ja, also nö, das, von dir aus her ist das alles noch in Ordnung.
okay.
Ja, aber auch als kleine Erinnerung an unseren Podcast trinke ich natürlich jetzt auch ein Bier und ich werde es wie in unserem Podcast auch kurz ankündigen, was ich trinke.
Welches ist
und
es?
Und ich trinke ein, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ein Übenstoker Metalmanda. Es ist ein Summer Pale Ale und es kommt aus Eibenstock. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es jetzt ist. Es ist im, irgendwo im östlicheren Bereich in Deutschland. Ich weiß aber nicht ganz genau, wo es da verortet ist, aber da habe ich es irgendwo mitgebracht und ich fand es sehr lecker. Es hat so einen Mandarina-Hopfen und das schütte ich mir jetzt gerade mal ein. Und
hört sich
beantworte
sehr gut
danach.
An. Ich habe eine Frage. Da ich ja gerade in UK bin, habe ich mir dann dort auch ein Bier, was dort gebraut ist, geholt, weil ich mir schon sowas gedacht habe. Dummerweise habe ich jetzt tatsächlich die Hälfte der Flasche drin stehen lassen. Deshalb kann ich dir nicht so richtig davon vorlesen. Aber es ist ein Blue Moon White Ale.
Oh, klingt auch gut.
Es ist auch sehr lecker, ja. Das habe ich hier schon ein paar Mal getrunken und finde das sehr großartig. Allerdings habe ich jetzt anderthalb Monate gar nichts getrunken. Von daher scheppert auch schon ein halbes Bier ganz gut rein.
ja, sehr gut. So, ich trinke mal einen Schluck.
Genau, wenn man so über die Schattenseiten des Online-Journalismus redet,
genau,
braucht man schon auch so ein bisschen was an, manchmal ein bisschen was an Alkohol im Blut, um das...
Ach nee, so schlimm ist es nicht. Aber wiederhol bitte nochmal deine Frage.
Genau, also das ist halt in den Kommentarspalten ja auch oft... eben schlechte Kommentare auch gegen euch gibt und wie ihr da so mit klarkommt.
Ich persönlich, einfach weil ich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich bin schon recht lang dabei und auch recht lange in der Redaktion dabei und auch als Moderator dabei und es gibt natürlich immer noch so ein paar Kommentare, gerade wenn sie persönlich werden, obwohl du weißt, die Person, die kennt dich nicht persönlich. Das kann schon mal am Anfang so ein bisschen irgendwie blöd sein und du denkst, ach komm jetzt, ernsthaft Leute, also das gibt es immer mal wieder, aber grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich damit eigentlich ganz gut klarkomme und nicht oder es, also es weder persönlich nehme noch sonst irgendwie sehr ernst nehme. Es kann, kommt natürlich immer ganz auf das Feedback an. Also wenn es jetzt reines persönliches Gelaber ist oder irgendein dummer Kommentar, dann ignoriere ich es grundsätzlich komplett. Wenn du aber irgendwelche kritischen Anmerkungen hast, die vielleicht auch ein bisschen Feedback oder Hinweisen auf offensichtliche Fehler beinhalten, dann reagiere ich oder reagieren wir da grundsätzlich auch drauf und antworten oder korrigieren entsprechend oder so. Also das passiert schon immer hin und wieder mal, aber so diese wirklichen Hate-Kommentare, das tangiert mich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich, weil ich weiß, es ist nicht persönlich gemeint und egal in welche Kommentarspalte du, in welchem Online-Medium oder sei es auf Facebook oder Instagram guckst, da passiert es genauso. Also man
ja, es ist ja jetzt kein Problem von MTB News, sondern das ist generell ein Problem halt von Online und der...
Ja.
So. Aber gerade wenn es halt jetzt so um Geschichten geht, wie du fährst 400 Kilometer Rad und machst da drüber einen Artikel und da kommt dann einfach ein schlechter Kommentar. Also wirklich Sachen, wo du jetzt auch Herzblut reinsteckst oder halt einfach mal 140 Kilometer mit einem schmerzenden Bein fährst. Und dann kommt da halt was Schlechtes von jemandem, den du halt einfach nicht kennst. Kannst du das so ausblenden?
Naja, es ist ja nicht gefahren. Also da, von daher habe ich gegenüber ihm ja schon mal einen Vorteil und dann ist es mir eigentlich auch egal, was er dazu sagt. Also in dem Fall tatsächlich habe ich kein konkret, da gab es glaube ich keinen einzigen wirklichen negativen Kommentar, weil da so ein Artikel macht dich an sich jetzt nicht unfassbar angreifbar. Da gibt es sicherlich andere Artikel, die dann irgendwie dich angreifbar machen. Ja. Oder zumindest etwas angreifbarer machen oder irgendwas gefällt an dem Artikel einfach nicht. Es kann auch, teilweise wird halt unser Schreibstil, mein Schreibstil kritisiert oder von irgendjemand anderem oder keine Ahnung. Manchmal gefallen einem die Bilder nicht. Ich probiere halt auch gern mal an Bildern irgendwie was rum und versuche so eine andere Bildsprache reinzubringen. Da gab es dann, selbst da sowas gab es dann schon irgendwie so kleine Shitstorms oder Ja, es sind, also teilweise sind halt so kleine Sachen und da denke ich, ach komm, lass gut sein.
Aber gerade wenn das jetzt hier so einfach so Quatsch ist, weil an der Bildsprache ist es natürlich immer, was meinst du, wo kommt das her, dass das so negativ ist?
Ich denke, da hat definitiv so ein bisschen die Anonymität des Internets mit zu tun, denn live habe ich grundsätzlich nie oder ganz, ganz selten Probleme mit Leuten, die mich offen kritisieren und man kriegt es nicht geregelt. Da kann man normalerweise, oder also gerade jetzt im MTB-News-Bereich nicht oder so, also wenn wir wirklich Leser mal live treffen, und das passiert relativ häufig auf den Events, also wir werden öfter dann halt mal angesprochen, weil wir ein MTB-News-T-Shirt anhaben oder so und werden dann gefragt, ihr habt ihr Sticker oder sonst was oder so. Und da sind die grundsätzlich, sind alle Leute super entspannt drauf und freuen sich irgendwie und du quatscht halt mit denen und es ist cool, sich auszutauschen. Und im Internet bist du einfach, gerade wenn du bei MTB News zum Beispiel noch häufiger mit natürlichen Nicknames unterwegs bist, wo du nichts zu deiner Persönlichkeit irgendwie schreiben musst, beziehungsweise nichts Privates mit reinbringen musst in deinen User-Account, da tippt es sich, glaube ich, mal nochmal leichter, da so ein bisschen rumzuflamen. Warum es so ist, weiß ich nicht. Ich habe selber nie wirklich verstanden. Mache das selber nicht, weil ich weiß, oder gerade bei Leuten, bei denen ich weiß, die haben für den Artikel, haben sie lange gebraucht, oder man weiß einfach, wie viel Arbeit irgendwo drin steckt, und ich finde, dann gehört sich einfach, dann kann man Sachen auch irgendwie stecken lassen, irgendwie gerade auf Facebook oder sonst wo. Und deswegen, ich lasse mich auch ganz selten auf Diskussionen ein mittlerweile, weil ich, also im Internet rumdiskutieren, das macht für Fahrradteile macht das viel Sinn, wenn man sich über einzelne Sachen austauscht oder irgendwelche Events oder sonst was, dann sehe ich da kein Problem drin, aber irgendwelche Diskussionen zu starten, nur um der Diskussion willen, da bin ich sehr schnell raus, also das ist nicht so meins.
Jetzt ist es natürlich auch so, dass im Internet ist quasi alles kostenlos, steht alles kostenlos zur Verfügung. Ich habe jetzt gerade erst einen Podcast darüber gehört, über Musik, dass die ja im Grunde auch kostenlos überall zur Verfügung steht. Und es ist ja bei euch auch so, also das geschriebene Wort oder die Bilder. Meinst du, das alles mittlerweile eben kostenlos zu konsumieren sein muss? Oder denkst du, dass es vielleicht da auch manchmal gut wäre, einfach wie so eine kleine Bezahlschranke zu haben, wo dann eben vielleicht das auch nicht mehr passiert, dass halt da Leute reinkommen, die halt einfach nur schlechte Laune verbreiten wollen?
Das ist eine gute Frage. Ich sehe Bezahlschranken, das funktioniert schon hier und da. Also ganz viele amerikanische Online-Publikationen, die haben das ja mittlerweile. Also New York Times, Washington Post, diese, ich meine, die hätten es mittlerweile alle. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das nicht irgendwelche Leute, die blödes Zeug schreiben wollen, raushalten würde. Also wie gesagt, bei uns sind natürlich die Kommentare gerade im Austausch, im Forum halt super wichtig. Und ja, also ich denke halt gerade so eine Bezahlschranke, also ich selber nutze aktuell noch kein Angebot mit Bezahlschranke. Es liegt für mich aber dran, dass ich so viel lese eigentlich jeden Tag, was irgendwie kostenlos ist, beziehungsweise auf Seiten, die mich interessieren, und die sind halt dann einfach kostenlos, dass ich nicht noch zusätzlich Zeit habe, mir exklusive Inhalte hinter einer Bezahlschranke anzugucken, obwohl ich es cool fände.
Also du nutzt es generell nicht oder nur beim Lesen jetzt nicht? Also Spotify oder...
Ach so, doch. Ich habe schon, solche diversen Abos habe ich schon. Also Spotify Premium ist dabei und diverse Streaming-Dienste sind auch dabei. Also das ja, auf jeden Fall. Und da sage ich schon, also ich sag mal, wer einmal länger als 4 Wochen Spotify free genutzt hat und hat und versucht hat, es ernsthaft zu bedienen und nicht wahnsinnig geworden ist, der wird automatisch dann eigentlich in den Premium-Account reingetrieben. Also das machen die schon ganz intelligent. Aber ich profitiere auch dann in dem Fall extrem davon. Gerade wo das Thema Podcast irgendwie wo wir jetzt gerade selber in dem Podcast sprechen. Ich meine, ihr publiziert auf Spotify, wir publizieren auch auf Spotify. Es ist einfach praktisch irgendwie dann direkt da auch.
Ja. Wobei der natürlich, also Podcasts sind ja auch bei Spotify.
Ja, die sind komplett free, ja.
Genau.
Ja, das ist eine,
aber ich finde das
eine spannende Frage.
Ich finde das auch interessant, weil, ja, keine Ahnung, ich glaube auch, dass, also ich bin auch Spotify-Netflix-User und da hat man im Grunde ja kein Problem, was zu bezahlen. Und das ist ja quasi so der Absatz, also gerade bei Spotify ist es jetzt halt so, dass die Künstler an sich ja ihr Geld vor allen Dingen über Live-Auftritte mittlerweile bekommen und Spotify noch zusätzlich was in die Kassen spült. Das war früher halt anders. Bei euch ist es aber so, ihr habt ja jetzt nicht so einen richtigen Zweitvermarktungsweg. Das heißt, das, klar, ihr holt euch euer Geld über Werbung, aber trotzdem wäre es natürlich gut, wenn es halt, also ihr könntet wahrscheinlich noch mehr einfach auf Themen eingehen oder dann vielleicht auch spezieller auf einzelne Themenbereiche euch konzentrieren, hinter so einer Bezahlschranke.
An sich ja. Aktuell fahren wir halt sehr gut mit dem, was wir so machen. Auch personell fahren wir da sehr gut, was wir machen. Und eine Bezahlschranke würde auch natürlich automatisch bedeuten, dass du irgendwie nochmal ganz tiefere Hintergründe irgendwie machen kannst. Und das hat aber auch dann wieder mit der personellen Situation, denke ich, zu tun. Mit der Größe der Truppe, du brauchst wieder andere Zeiten, die du halt dafür aufwendest. Finde ich grundsätzlich schon super spannend, irgendwie solche Premium-Angebote zu erstellen. Ich ärgere mich auch gerade bei, keine Ahnung, Spiegel Online oder gerade bei Zeit. Bei der Zeit ärgere ich mich auch immer, dass die Titel der Bezahlartikel immer super gut klingen. Ich würde es sofort anklicken. Also das machen die schon echt gut. Das sind super praktisch, also super spannende Sachen dann da immer, wo ich denke, bei denen ich denke, das würde ich mir jetzt schon ganz gerne mal durchlesen. Und dann, also da mache ich es aktuell noch nicht. Ich werde vielleicht, also gerade bei der Zeit, da bin ich öfter mal so drauf und dran, dass ich denke, ach, machst du vielleicht irgendwie jetzt doch mal.
Ja, ist schon interessant, dass man da halt dann doch irgendwie zurückschreckt, ne? Also im Gegensatz zu Musik oder Film, wo es halt ganz klar ist, also ich glaube, es gibt die wenigsten Leute, die sich heutzutage noch irgendwelche Raubkopien von irgendwelchen Filmen holen. Glaube ich.
Ja,
weiß ich nicht.
Aber ich denke, das liegt halt daran, dass du ohne Spotify bist du relativ aufgeschmissen, wenn du dir nicht irgendwelche YouTube-Listen erstellen willst, um Musik zu hören. Das heißt, da an kostenlos Musik zu kommen, wenn ich dann an besagte Zeiten vor, keine Ahnung, 15, 16 Jahren denke oder so, da gab es Spotify einfach noch nicht und da musste man sich dann irgendwie anders mit Musik behelfen und hat sich gegebenenfalls auch CDs gekauft oder gebrannt oder was weiß ich. Aber ich denke, das Problem ist, warum man das bei Online-Publikationen vielleicht nicht so häufig macht, ist, weil es einfach immer noch wahnsinnig brillante, kostenlose Inhalte einfach gibt. Und also was ich zum Beispiel relativ wenig einsehe, ist in so eine Lokalzeitung, bei einer Lokalzeitung das so ein Plus-Abo zu abonnieren. Denn da kommen ganz, ganz viele Meldungen halt eben nicht von der Lokalredaktion, sondern entweder von einem Verlag oder von der dpa oder sonst was und im Endeffekt bezahlst du, also kannst du das meiste dpa-Material auch in den anderen Lokalblättern lesen und du würdest dann nur für die lokalen Geschichten bezahlen, aus deinem Ortsteil und da kriege ich eigentlich ganz viel mit oder das mit, was ich gerne mitbekommen möchte und dann lohnt es sich für mich halt auch nicht mehr.
Aber ich weiß, aber wie gesagt, ich weiß genau, was du meinst, also bei mir ist es genau das Gleiche. Ich denke mir auch oft, ja, wäre jetzt interessant zu lesen, aber dann bin ich doch zu geizig. Also von daher mal schauen, wie sich das alles noch so entwickelt.
Ja.
Nach 650B29er, elektrischer Schaltung, Wireless-Sattelstütze, was denkst du, ist so das nächste große Ding im Mountainbike-Bereich?
Das wäre jetzt ein harter Cut von der Frage zu der nächsten Frage.
Ja, ist gut, ne? Mir wird kalt. Boah, deshalb habe ich gedacht, ich muss hier Fragen abarbeiten.
Ja. Oh, das nächste große Ding. Boah. Ich denke, wir werden also noch mehr elektrifiziert werden. Ich denke, das wird kommen. Die Axis und diverse andere elektronische Komponenten haben es vorgemacht. Ich denke, da wird noch ein bisschen was an auch den regulären Mountainbikes kommen. Und was sonst das nächste große Ding ist, also ich könnte mir vorstellen, dass sicherlich noch ein, vielleicht sogar, keine Ahnung, zwei Gänge noch dazukommen, obwohl ich nicht weiß, wie groß dann die Kassette werden sollte. Und was sonst noch passiert, ich bin, was ich mir persönlich wünschen würde, wäre eine in beide Richtungen absenkbare Sattelstütze. Das fände ich, glaube ich, ganz gut.
In beide Richtungen?
Ja, genau, also dass du nicht nur hoch senkst, sondern auch runter absenken kannst mit dem Hebel vorne.
Okay.
Ach,
da gab es doch was.
Das könnte, ja. Ja, da gab es, was gab es denn da letztens? Wir haben es auch
gebracht. War das nicht von BMC im Cross-Country-Rad, was elektrisch reingezogen ist?
Ja, genau, ja. Da, nee, ich glaube, oder mit Luft. Nee, da ist, ich glaube, so eine Luftgeschichte drin.
Oder so, ja.
Und das musst du halt vorher dann, glaube ich, aufpumpen und dann hast du so und so viel Hübe halt zur Verfügung und dann kannst du es hoch und runter machen. Ich glaube, irgendwie sowas. Ja, also das, aber das sind ja nur Feinheiten. Also ja, ich denke, das nächste große Ding wird mehr Elektrizität. Ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin eigentlich ein Fan davon, ein Rad möglichst natürlich zu halten und wenig Elektronik dran zu haben. Aber ich denke, wenn du so fragst, was wird das nächste große Ding, ich denke, dann heißt es eigentlich, dass es noch mehr in Richtung Elektro geht.
Und aber auch beim Biobike Elektro. Also jetzt nicht nur genau. Bei E-Bikes. Und da habe ich zum Beispiel immer das Problem, ich bin ja ein sehr vergesslicher Mensch. Das heißt, gefühlt, wenn ich losgehe, muss ich so unglaublich viele Sachen aufladen. Wenn es da halt eine Lösung geben würde, was alles gleichzeitig aufladen würde, das wäre ziemlich großartig.
Das wäre nicht schlecht, ja. Wenn du alles aus einer Steckdose, du kannst irgendwie alles hier dran bauen, ja, das wäre schon praktisch.
Ich möchte übrigens einen ganz kurzen Zwischenstand von meiner Sitzsituation hier geben. Meine Frontscheibe friert geradezu.
Ernsthaft?
Ja.
Okay. Soweit ist hier noch nicht, aber es ist auch ganz schön frisch in Deutschland tatsächlich. Also vorgestern war Sonntag. Am Samstag bin ich noch eine Tour gefahren, eine kleine, und ich bin kurzarm ohne erste Lage gefahren. Mhm. Es waren 19 Grad an dem Tag, also vor drei Tagen, und jetzt, ich glaube, heute Morgen waren es, glaube ich, 4 Grad hier. Also es wird jetzt wirklich langsam Herbst und Winter.
Also ich habe jetzt schon zwei Tage hintereinander die Scheibe mit einer Kreditkarte gekratzt. Dabei ist meine Kreditkarte durchgebrochen.
Oh Gott.
Jetzt funktioniert dieses Contactless Bezahlen nicht mehr, was mich jetzt hier durchaus vor das eine oder andere Problem stellt. Und wie gesagt, jetzt gerade friert auch wieder die Scheibe vor mir zu. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein in die letzten drei Fragen. Und zwar sind die letzten drei Fragen so Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Und zwar, mein größter Erfolg ist...
Mein größter Erfolg ist eine, ich sag's mal ganz pathetisch, aber mein größter Erfolg ist tatsächlich so eine tolle Familie zu haben, die ich jetzt habe.
Das bewegt mich.
Da habe ich letztes Mal, das weiß ich noch, eine so semi-coole Antwort gegeben. Da habe ich, glaube ich, gesagt, meine Oberschenkel, was gerade bei den 400 Kilometern definitiv gestimmt hat. Aber aktuell bewegt mich tatsächlich, um das ein bisschen ernster mal zu machen, bewegt mich die aktuelle politische Situation ziemlich in Deutschland und das Weltklima generell. Aber das sind Fragen, da könnte man jetzt noch Stunden und Tage drüber quatschen, aber das ist eine Sache, die mich tatsächlich aktuell ziemlich bewegt.
Und der beste Trail, den ich je erlebt habe, oder das beste Trail-Erlebnis?
Boah, da hatte ich letztes Mal ganz viel aufgezählt.
Ja, ich weiß es aber tatsächlich nicht mehr.
Okay, also ich hatte eine Top 3, ich würde auch diesmal ganz gerne eine Top 3 erstellen, und zwar ist der erste einer der Top 3 wäre der Top of the World Trail in Whistler. Mhm. 1600 Tiefenmeter von Hochalpin bis über Wald bis Anlieger bis Bikepark. Mega cool. Dann das zweite wäre der komplette Trailpark in Nové Mesto pod Šmerkem in Tschechien. Da bist nämlich du das letzte Mal, ja, da bist du das letzte Mal abgewandert, glaube ich, 2 Tage nach unserem ersten Versuch.
Ja.
Bist genau. du da, glaube ich, gewesen.
Richtig, genau.
Ja, das ist der Wahnsinn. Du weißt es selber,
ja.
Du hast halt wirklich so 6, 7, 8 Kilometer einfach nur so Flow ballern. Hat nichts mit krassen Mountainbiken zu tun, nichts mit heftig Felsen oder Wurzeln. Du brauchst nicht viel Federweg. Du kannst einfach nur wirklich durchdüsen und der Flow kommt halt, du kriegst so einen Tunnelblick, das macht so Bock.
Hat aber auch nichts mit irgendwie Murmelbahn zu tun, finde ich.
Also das auch nicht. Es ist halt eher so wirklich, es ist eigentlich wie ein ganz, ganz, ganz langgezogener Pumptrack.
So ein bisschen wie die Santa Cruz Californian Trails.
Ja, genau. Ja, das passt gut. Ja, würde ich auch sagen. Und ja, Top 3 wäre auch, würde ich auch dort verorten in den USA. Und zwar, ich bin nicht den ganzen Trail gefahren. Der ganze Trail heißt The Whole Enchilada in Moab in Utah. Ich bin nur den größten Teil ohne den alpinen Teil gefahren, und nämlich Porcupine Rim. Und das war auch ein krasses Erlebnis. Es war eine wilde Mixtur aus die ganze Zeit nur über diesen unfassbaren Horizont gucken. Also wer Rampage geguckt hat, genauso sieht es dort in Moab auch aus. Und ja, viel Staub, viel Steine. Der Trail ist unfassbar lang. Ich glaube 23 Kilometer. Du fährst nur bergunter tatsächlich, bis auf ganz, ganz geringe Ausnahmen geht es mal so minimal, mal so 10 Meter hoch, aber sonst, du bist eigentlich nur am Rollen und ja, der ist der Wahnsinn. Und dann wirst du ausgespuckt, kurz vorm Ortsschild.
Direkt am Colorado River.
Ja, genau. Also allein dieser Blick. Du warst auch schon da?
Ja, genau. Ich bin alle deiner 3 Trails bin ich auch schon gefahren. Und muss sagen, stimmt, finde ich auch alle sehr, sehr großartig.
Ja, also das sind so die Trails, die ich gut finde. Es gibt natürlich unfassbar viele gute Trails, aber die 3 sind mir sehr nachhaltig bisher in Erinnerung geblieben.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Wunderbar. Hey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, auch heute war es bei dir wieder ein bisschen schwierig, die Zeit einzurichten. Von daher, vielen, vielen Dank. Und es hat mich sehr gefreut, dass es funktioniert hat. Und
auf jeden Fall.
Wir sehen uns auf alle Fälle spätestens beim nächsten Bike-Event.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank dir. Schön, dass ich da sein durfte. Und jetzt würde ich sagen, husch, husch, ab ins Haus, lieber Tobi. Und mach dich mal wieder warm. Mir ist wunderbar warm. Ich sitze hier im warmen Zimmer. Und
Es ist schön. Das ist schön. Ja. Also, ich wünsche dir was. Tschüss.
Alles klar, ciao. Ich dir auch. Gut, mach's gut. Ciao. So, wunderbar. Muss ich jetzt
unbedingt rein, mir ist so kalt.
Kannst du das bitte noch mit in die Aufnahme tun?